Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Martinas Plauderstunde kurz und gut von und mit mir, Martina Frigge-Fewier. An einigen Unikliniken gibt es STEPS. STEPS, was ist das? Das ist ein studentisches Trainingszentrum ärztlicher Praxis und Simulation. Hui, ganz schön lang, ne? Übrigens, die Uni Göttingen hat dies auch. Und was das eigentlich alles ist, was das beinhaltet, warum man das hat, ich habe tausend Fragen. Wer kann mir das beantworten? Natürlich die Leiterin dieses Zentrums, das ist die Diplompädagogin Susanne Borgmann. Und ich freue mich riesig, dass sie heute bei mir ist. Hallo, herzlich willkommen, liebe Frau Borgmann.
Hallo.
Wie schön, dass Sie es einrichten konnten, hier mal mit mir über STEPS zu plaudern. Wie lange machen Sie das schon oder leiten Sie? Habe ich es überhaupt richtig gemacht?
Ja. Ja, danke für die Nachfrage. Also ja, ich leite das Skills Lab zusammen mit meinem Kollegen, ärztlichen Kollegen Sascha Ludwig. Und ja, wir machen das schon als Tandem ein paar Jährchen zusammen. Und man, wie es mit solchen Dingen ist, man rutscht so langsam rein, bin auch erstmal als Mitarbeiterin gestartet und ja, und dann ist die Leitungsposition frei geworden und mit meinen ganzen Erfahrungen und dem ganzen Wissensschatz bin ich dann in die Leitungsrolle gegangen.
Toll. So, jetzt, ich habe es ja gesagt, ein Trainingszentrum, ein studentisches Trainingszentrum für ärztlicher Praxis und für Simulation für die Studierenden der Medizin. Ist das richtig?
Ja, das ist korrekt. Also das STEPS, das ist sozusagen der Name, der das Skills Lab bekommen hat hier in Göttingen, das ist von Studierenden initiiert worden und natürlich dementsprechend auch ausgerüstet worden. Also die Bedarfe, die Studierende der Humanmedizin haben, die sind genau da abgebildet. Wir haben Themenräume, wo man praktisch üben kann. Wir haben Seminarräume, wo halt auch Theorie stattfinden kann. Ja. Und dementsprechend ist es tatsächlich ein Trainingszentrum, wo man sowohl praktische Fertigkeiten als auch kommunikative Fertigkeiten erlernen kann und üben kann.
Wie muss ich mir das als Laie vorstellen? Sie sind da tagtäglich mit betraut. Findet sowas am Computer statt oder mit echten Menschen?
Naja, also
sowohl als auch?
Natürlich, man hat in so einem Skills Lab natürlich auch viel administrative Aufgaben, organisatorische Aufgaben, die finden natürlich vorrangig am PC statt. Aber die Studierenden, für die ist es wirklich praktisch angelegt. Wir haben die curriculare Lehre, wo halt Unterricht stattfindet und wir haben die extracurriculare Lehre, wo wir Tutorien anbieten im Peer-Teaching-Format. Also wir haben 40 TutorInnen, die geschult sind, ihren KommilitonInnen praktische Fertigkeiten beizubringen. Und wir haben natürlich auch noch die Möglichkeiten, dass die Studierenden bei uns Räume buchen können und dort üben können und lernen können, sei es für Staatsexamen, für Prüfungen und so weiter und so fort.
Ja, es gibt ja, also wenn man Medizin studiert, ist dieses Feld ist so groß und so breit. Ich durfte das erfahren. Ich habe vor kurzem Professor Ströbel hier zu Gast gehabt, den Leiter des Pathologischen Instituts der UMG. Und ich war völlig geplättet im wahrsten Sinne des Wortes, wie viel man alleine lernen muss, wenn man denn dann sich zum Beispiel für die Pathologie entscheidet. Aber, und auch das sagte er, das hat den Vorteil, dass man nicht so direkt den Patientenkontakt hat. Viele möchten aber gerade gerne in die Medizin, weil sie diesen Patientenkontakt so schätzen. Wird das unter anderem auch bei Ihnen in irgendeiner Form bei STEPS vermittelt? Was passiert da eigentlich?
Ja, im STEPS haben wir natürlich die Möglichkeit, nicht mit ich sag mal, realen PatientInnen zu arbeiten oder zu üben und zu lernen. Dafür haben wir die Simulationspersonen. Das sind geschulte Personen, mit denen man sozusagen ein Kommunikationstraining macht. Man kann Anamnese üben, man kann das Überbringen von schlechten Nachrichten erlernen. Und gerade wenn man das in Kleingruppen macht und noch in die Reflexionsphase geht und ein Feedback geben kann und auch ein Feedback von den Simulationspersonen kommt, also aus der Perspektive von PatientInnen, dann ist es natürlich sehr wertvoll für die Studierenden, weil sie davon profitieren und mit mehr Sicherheit in die Praxis gehen können.
Ja, das ist, also ich bin ja schon so ein älteres Semester und wenn ich da so zurückdenke, dann war das eben früher so, der Chef rannte über die Gänge und er hatte einen riesen Tross an Studierenden hinter sich, die sich einfach nur um ihn versammelten und zuhörten und nickten und selber eigentlich nichts machen durften. Und insofern ist das doch eine ganz wertvolle Angelegenheit, dass ich selber sozusagen, wenn es denn dann auch ein Simulationspatient ist, wenn ich da jemanden habe, an dem ich auch wirklich üben darf, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist eine großartige Chance, einfach Unsicherheiten zu verlieren. Und es geht ja gerade darum, dass man vielleicht auch mal einen Fehler macht und denkt, was habe ich denn jetzt gesagt? Ja. Oder jetzt habe ich irgendwas vergessen in der Anamnese, die vielleicht auch wichtig gewesen wäre. Oder bin ich vielleicht viel zu direkt gewesen? Patientinnen sind ja auch ganz unterschiedlich. Ja. Und diese Erfahrung muss man machen und ein Gespür dafür bekommen, in so einem Gespräch nicht nur eine Checkliste abzuarbeiten, sondern auch die Bedürfnisse von Patientinnen zu erfahren, die vielleicht manchmal nicht direkt gesagt werden, wo es vielleicht nochmal sinnvoll ist, nachzufragen.
Ja, das ist ja, das stelle ich mir tatsächlich eben auch wirklich schwierig und wichtig vor. Man erlebt es ja auch selber, wenn man mal zum Arzt geht, dass der ja auch gar keine Zeit hat und dann eben auch nicht wirklich nachfragt. Umso wichtiger ist das. Ich erinnere mich, mein erster Mann ist ja auch Mediziner und als er seine Ausbildung gemacht hat, da sagte er, ja, wir sind gleich auf die Patienten losgelassen worden und mussten es da üben. Umso schöner, dass es das jetzt gibt. Mich würde jetzt interessieren, ist das eigentlich verpflichtend oder ist das freiwillig?
Auch da sowohl als auch. Also in der curricularen Lehre haben wir das über die ganze Ausbildung verteilt. Wir fangen dann erstmal in dem vorklinischen Bereich an, wo erste Gespräche geführt werden. Und wer sich so ein bisschen auskennt, weiß, dass nach der Vorklinik kommt das Physikum. Das ist das erste Staatsexamen, was ja wirklich auch für viele eine große Hürde ist. Und wenn sie das geschafft haben, gehen sie in den klinischen Abschnitt. Und da ist es tatsächlich so, da werden wir dann, üben wir etwas intensiver. Ja. Die Anforderung wird ein bisschen größer. Vielleicht haben wir auch eine Person, mit der man ein Gespräch führen muss, die vielleicht nicht so kooperativ ist oder die, naja, auch Widerstände bietet. Und trotzdem zum Ziel zu kommen und eine gute Anamnese zu machen oder auch Emotionen aushalten zu können. Mhm. Im medizinischen Alltag ist es ja nicht so einfach, gerade wenn es um Krebs geht, wenn es um vielleicht auch schlimmere Diagnosen geht von Angehörigen. Das muss man auch aushalten können und auch merken, wie führe ich dann ein gutes Gespräch, wie fange ich Emotionen ab. Wut, Trauer oder vielleicht auch, wenn jemand völlig introvertiert ist. Ja. Und auch sowas haben wir in der extracurricularen Lehre, das können Studierende dann freiwillig belegen. Ne, um einfach noch mal ein bisschen Know-how zu sammeln.
Ja, toll. Ich stelle mir das ganz aufregend und gleichzeitig auch spannend und wichtig vor, weil ja, wie gesagt, nichts ist so vielfältig und vielseitig wie der Mensch. Und man weiß nie, was einem gegenüber sitzt. Und dann ist da vielleicht jemand, der sagt, ich habe Bauchweh und in Wirklichkeit hat er aber Rückenschmerzen oder Nierensteine oder und das gilt es dann rauszufinden. Das stelle ich mir total schwierig vor. Warum und wann, vielleicht können Sie mir das ja beantworten, ist denn dieses Steps, Sie haben es schon gesagt, das ist von den Studierenden selber tatsächlich ins Leben gerufen worden, weil sie sich gesagt haben, Mensch, wir brauchen da mehr Übung oder
Ja, das natürlich auch das Medizinstudium entwickelt sich natürlich auch immer weiter und auch das, was an Möglichkeiten da ist. Und früher hat es keine Skills Labs gegeben und jetzt ist das im Grunde schon Standard an allen Fakultäten,
ja,
was ja auch super sinnvoll ist.
Ja.
Und irgendwann ist dieser Gedanke halt aufgekommen und dann muss natürlich auch erstmal Platz und Raum und das STEPS befindet sich ja in der Universitätsmedizin neben der Bibliothek. Falls Sie mal vorbeikommen sollten, gucken Sie ruhig einmal rein. Und die Räume sind von der Bibliothek sozusagen abgezwackt worden.
Oh.
Ne? Also da musste dann ein bisschen was weichen. Ja, und dann, jetzt sind wir aber auch schon 2010, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das richtig angelaufen. Und jetzt sind wir natürlich schon in so einer Phase, wo wir vielleicht auch mal neue Geräte anschaffen müssen, weil auch da einfach kommt man so langsam in die Jahre und das Material wird abgenutzt.
Ja.
Man ist halt immer dran, auch zu gucken, was gibt es für neue Entwicklungen und worauf muss man eingehen. Und also wir haben zum Beispiel neue Sonografiegeräte angeschafft, weil das auch wichtig ist, dass die Studierenden mit funktionierenden Geräten arbeiten können,
ja,
und nicht irgendwie nur die alten, ausgelagerten, die in der Klinik selber nicht mehr genutzt
ja,
werden.
ja.
Und das steigert natürlich auch so eine Qualität von einem Skills Lab und natürlich dann auch die Möglichkeiten für die Studierenden, etwas zu lernen
Ja.
und auch gut zu lernen.
Ja, naja, wie soll ich eine Bildgebung lernen, wenn ich denn dann eins habe, wo der Bildschirm nur schwarz ist? Also sagen wir es doch mal so. Oder die Konturen einfach so schlecht. Insofern ja, aber, und da sind wir ja bei einem schwierigen Thema, ne? Solche Sachen kosten ja auch richtig viel Geld. Ist das automatisch, wird das mit über die UMG finanziert oder sind Sie durchaus auch auf Spenden angewiesen oder freuen sich über Spenden? Denn es gibt ja ein riesiges Spektrum, was die UMG anbietet, was, glaube ich, manchmal gar nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden kann, oder?
Ja, da haben Sie auch völlig recht. Also wobei Fundraising bei uns eher ein kleinerer Teil ist, aber wir sind immer sehr dankbar. Wir haben ein, zwei Projekte, die auch offiziell über die UMG gesponsert werden. Also wenn dann wirklich Spendengelder eingehen, dann können wir uns auch noch mal ein bisschen Material kaufen. Aber vorrangig sind solche Extraanschaffungen nicht in unserem Budget drin und auch nicht in der Universitätsmedizin einkalkuliert, sondern wir müssen tatsächlich dann einen extra Antrag stellen und der muss bewilligt werden und da muss klar sein, ist der Bedarf da, weshalb möchten wir das gerne haben, wie wird das genutzt, also da stehen, unterliegen wir natürlich auch ganz normalen unternehmerischen Vorgaben.
Ja.
Das ist halt dann doch ein Wirtschaftsunternehmen, so muss
natürlich.
Man sehen, es ist ein kleines Unternehmen, was wir führen.
Ja, das ist gar nicht so einfach. Welche Aufgaben haben Sie persönlich eigentlich jetzt im Rahmen? Ich habe ja gesagt, also Sie sind tatsächlich die Leiterin. Was sind genau Ihre Aufgaben rund um STEPS oder als Bindeglied auch zu UMG? Ich kann mir vorstellen, dass das reichlich ist.
Ja, da würden wir ein bisschen hier sitzen, wenn ich das alles erzählen würde. Aber wenn wir es wirklich jetzt nur einmal auf das STEPS beziehen, dann sind es, wie gesagt, ne, teile mir das ja mit meinem Kollegen Sascha Ludwig und wir haben das ein bisschen gesplittet. Er kümmert sich als Anästhesist natürlich auch um diese ärztliche Expertise, die man braucht, um vielleicht auch so ein bisschen Geräte, ne, zu gucken, was hat man da, auch Bindeglied zu sein zu den ganzen unterschiedlichen Abteilungen, mit denen wir zusammenarbeiten. Mein Bereich sehe ich dann vor allen Dingen auch in Strategieentwicklung und in der Begleitung unserer TutorInnen. Ich hatte ja schon am Anfang erwähnt, dass wir 40 TutorInnen haben, mit denen wir halt das Steps am Laufen lassen haben, sozusagen. Ja. Anders geht es ja irgendwie gar
ja.
nicht.
Ja.
Und die sind sowohl fachlich als didaktisch qualifiziert. Und als Pädagogin liegt mir das natürlich sehr am Herzen, dass wir gute Lehre machen. Und ja. das macht man nicht, indem man einfach frontal steht und ein bisschen was erzählt, sondern uns ist wichtig, dass wir die Studierenden, dass wir die Bedarfe erfragen und gucken, wo steht ihr, was braucht ihr, die richtige Methode anzuwenden, natürlich interaktiv zu sein und Spaß zu haben. Das ist uns natürlich auch ganz wichtig. Ja, ne, bei uns dauert ein Tutorium, was dann abends freiwillig belegt werden kann, das dauert so 2,5 Stunden, 3 Stunden.
Ui.
Ja, ja. Und dann wird ein bisschen Theorie vermittelt und natürlich auch so, wir haben eine riesige Bandbreite von, man kann körperliche Untersuchungen lernen, Sonografie, ne, hatten ja, wir ja schon, ja, ja. aber wir haben auch natürlich sowas wie Geburtshilfe und wo Sie gerade auch von der, auch vorhin schon erzählt haben, von Herrn Ströbel,
ja.
wir haben auch ein Tutorium, das heißt Leichenschau, wo es dann ja. darum geht, eine Leiche zu begutachten und natürlich auch Todesursache festzustellen. Auch sowas haben wir im Angebot.
Gott, das
und das
ja
macht
spannend.
Man natürlich nicht innerhalb von einer Stunde, sondern ja. man braucht ein bisschen Zeit.
Ja.
Und das auch gut zu machen, das ist so mein Bereich. Da haben wir ein Qualifikationsprogramm, das heißt Train the Tutor.
Ja.
Das läuft halt parallel und da versuchen wir halt gemeinsam so ein bisschen Input zu geben, zu welche Methode wende ich an. Lernziele sind wichtig, wie kann ich gut präsentieren, wie gebe ich Feedback, wie handle ich vielleicht auch schwierige Situationen.
Ja, Gott, ist das spannend. kann ich mir sehr gut vorstellen, das wäre auch sowas, was mich sehr interessieren würde. Was mich tatsächlich interessiert noch nebenbei ist, wir haben es ja gesagt, diese Patienten, Simulationen, wo kriegen Sie denn dann diese Patienten eigentlich?
Ja, also das ist zum Teil natürlich ein bisschen Mundpropaganda. Irgendwer erzählt irgendwem, ah, ich habe jetzt was Neues angefangen, ich bin jetzt Simulationsperson und so weiter und so fort. Und dann sagt man, oh, das hört sich ja interessant an, so wie Sie das auch sagen. Und dann ist natürlich auch, wir machen, sind natürlich, haben eine eigene Homepage und versuchen natürlich auch ein bisschen zu rekrutieren, weil wir, was wir ja auch gesagt haben, ja eine große Bandbreite von Patientinnen, von jung bis alt, von Männlein bis Weiblein, queere Personen oder schwangere Personen. Also um da einfach mal so zu gucken, wie muss man dann eigentlich, mit wem führt man denn eigentlich Gespräche? Und das versuchen wir mit unseren Simulationspersonen natürlich auch zu erreichen, dass wir eine Bandbreite von unterschiedlichsten Personen haben, die dann für so ein Gespräch auch vorbereitet werden. Weil es soll authentisch sein, es soll realistisch sein. Und es ist natürlich schwierig, wenn es eine Rolle gibt, die vielleicht für typisch für einen Mann sein sollte und man hat dort eine Frau sitzen.
Ja.
Ne? Oder man hat eine Rolle für eine
Geht nicht mit
ältere.
Der Prostata, wenn es immer tröpfelt. Wie soll man es machen?
Oder, ne? So, also ne? visuell ja. ist ja. es schon auch für ein, ich sag mal, realistisches Gespräch ist es auch wichtig, dass die Person gegenüber auch ein bisschen danach aussieht.
Ja.
Ja, wenn Studierende üben sollen und in der Fallbeschreibung, die die vorher bekommen, steht halt, dort sitzt eine, was weiß ich, 40-jährige Frau mit Problemen im Handgelenk und dann sitzt mir auf einmal eine Person gegenüber, die nicht nach 40 Jahren aussieht, sondern vielleicht ein bisschen älter und nicht mehr berufstätig ist, offensichtlich, dann denkt man sich auch so, mit wem führe ich denn eigentlich gerade das Gespräch?
Grumpf, genau. Ja, genau so soll es nicht sein. Mir fällt da immer spontan eine 28-jährige Hochschwangere und dann haben sie da vielleicht eine 70-jährige. Das stelle ich mir auch schwierig vor. Ja. Und insofern, ja, Also, Sie haben gerade gesagt, Mund-zu-Mund-Propaganda oder aber über Ihre Homepage. Das heißt, die heißt denn dann wie für die Menschen, die sich interessieren, einfach auch nur mal um zu schnuppern und zu erfahren, was Sie denn dann eigentlich so machen?
Die finden Sie, das ist eine Unterseite natürlich von der UMG-Homepage. Dort müssen Sie nur einfach nach Simulationspersonen in der Suchliste das einmal eingeben und dann werden Sie die Seite schon finden.
Ja, tatsächlich findet man es auch, wenn man bei dieser einen großen Suchmaschine mit dem G am Anfang Steps eingibt, dann ploppt die Ihre Seite auch gleich auf, zumindest im Göttinger Bereich sind Sie ganz oben. Also da haben die ITler gute Arbeit geleistet, das muss man ja auch mal sagen. Da gehört doch einiges dazu. Gute Arbeit heißt dann auch für Sie, dass Sie, wenn Sie denn dann neue Personen rekrutieren als Simulationspatienten, die auch entsprechend vorzubereiten und zu gucken, gehen die oder nicht? Also ich meine, Lust haben kann jeder. Heißt aber nicht, dass jeder vielleicht dafür auch geeignet ist. Wie findet man das raus? Spätestens, wenn es einmal in die Hose gegangen ist, oder?
Ja, also ich bin da tatsächlich sehr, sehr offen, weil die Community, also die Simulationsperson-Community lebt auch davon, ganz viele unterschiedliche Personen zu haben, ne, wie ich es eben schon gesagt habe, weil so ist nun mal einfach die Realität. Und natürlich ist es immer schön, wenn die Simulationspersonen schon bestimmte Kompetenzen mitbringen, wie zum Beispiel vielleicht so ein bisschen kleines Talent, sich in eine Rolle gut reinzufinden und zu verstehen, worum es geht, vielleicht auch ein gutes Feedback, ein konstruktives Feedback zu geben und sich vielleicht auch zu trauen, mal in eine Rolle reinzuschlüpfen, aus der eigenen Haut raus und mal jemand anders zu sein. Ja. Das ist natürlich, wäre natürlich toll, aber wir tasten uns daran. Also wir sind immer froh darüber, wenn jemand Lust einfach hat und Spaß daran hat, sich einzubringen, auch in der medizinischen Ausbildung. Und im Grunde geht es eigentlich am Anfang erstmal los, dass wir sagen, was sind wir denn eigentlich? Was können wir denn eigentlich? Mhm. Wo sind wir im Einsatz? Und das ist ja nicht nur das Humanmedizinstudium, sondern wir sind auch im Bereich in Kooperation mit dem Gesundheitscampus in der Hebammenwissenschaft oder in der Therapiewissenschaften oder in der Pflege oder in der Zahnmedizin oder in der Psychologie. Ja. Also wir haben viele unterschiedliche Einsatzbereiche, wo Kommunikation stattfindet.
Ja. Ja,
klar ist in der Humanmedizin auch manchmal eine Untersuchung dabei. Da diese Kombi gibt es halt, dass man halt sagt, ja, Mensch, hab mir mein Fußgelenk verstaucht und dann guckt man sich auch das Fußgelenk an.
Ja.
Man hat natürlich selber ein gesundes Fußgelenk, das schminkt man dann noch ein bisschen rötlich, ne, damit es auch wirklich auch so ein bisschen nach Verletzung aussieht. Und dann gibt es die Instruktionen von uns. Ne? Gerade wenn es um Untersuchungen geht, wann muss ich sagen, tut irgendwas weh oder wenn ich ein Gespräch führe, dann ist es auch so, dass wir sagen, die Simulationspersonen bekommen vorher ein Rollenskript, damit sie genau wissen, wie heißen sie, wie alt sind sie, was haben sie vielleicht für Vorerkrankungen, was nehmen sie für Medikamente, ist vielleicht auch der soziale Background wichtig, dass man vielleicht verwitwet ist und so weiter und so fort. Und mit dieser Vorbereitung bekommen die Simulationspersonen genau das an die Hand, was sie brauchen, um dann ein gutes Gespräch zu führen oder die Untersuchung richtig durchzuführen. Und man gibt immer nur auf Rückfragen so ein bisschen was preis. Man fängt nicht an, gleich seine ganze Lebensgeschichte zu erzählen und sagt, ja, wenn es darum geht, ja, haben Sie Rückenschmerzen? Dann sagt man erstmal, oh ja, ich habe ganz schlimme Rückenschmerzen. Mhm. Und dann muss man drauf warten, wo tut's weh, wann ist es passiert? Weil die Studierenden sollen eine gute Anamnese machen. Nicht ich bin die perfekte Patientin, die gleich alles sagt.
Genau, sondern die sollen es mir bitte aus der Nase ziehen.
Die Studierenden müssen es lernen.
Ja.
Richtig. Und manchmal ist es auch so, dass man darauf reagieren kann, habe ich das Gefühl, meine Bedürfnisse werden verstanden, ist die Person empathisch? Das ist ja noch mehr als nur das medizinische Wissen, was abgefragt wird. In diesen Gesprächen geht es auch darum, zu mich als Patientin zu sehen.
Ja, das ist sehr interessant, wenn ich mir überlege, wenn was abgefragt wird, manchmal passiert es ja auch, dass man Schmerzen hat, obwohl eigentlich die, Sie haben es ja angesprochen, da Sie auch in den psychischen Bereich gehen, weil einfach die Seele krank ist, dass in Wirklichkeit gar keine körperliche Erkrankung in irgendeiner Form vorliegt. Das stelle ich mir tatsächlich aber auch ganz schwierig vor, nur wenn man natürlich so ein Skript an die Hand kriegt. Apropos Skript, wie ist denn das? Haben Sie zufällig auch richtige Schauspieler vom Deutschen Theater, die sagen, oh, da das, also man braucht da ja schon fast schauspielerisches Talent?
Wir freuen uns natürlich immer, wenn jemand Expertise aus diesem Bereich mitbringt. Aber ich sag mal, das ist wirklich nicht notwendig, weil es geht uns darum, nicht eine Rolle wirklich auszuleben und theatralisch zu sein, sondern realistisch zu sein. Und das sind wir alle. Wir sind alle schon mal in der Praxis gewesen und haben in der Zahnarztpraxis oder bei der Frauenärztin und so weiter und so fort. Und von daher wissen wir ganz genau, was wir eigentlich brauchen.
Ja, ne? Ja. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das würde ich mir an der einen oder anderen Stelle tatsächlich vermehrt wünschen. Das müsste man fast auch für die niedergelassenen, bereits fertigen Ärztinnen und Ärzte manchmal nochmal auffrischen, dass sie da auch nochmal in sich gehen und ein bisschen mehr auf die Patientinnen und Patienten hören. Das geht, glaube ich, manchmal im Laufe der Zeit verloren. Umso wichtiger ist es, dass eben hier den Studierenden die Möglichkeit gegeben wird, dies sozusagen schon während des Studiums zu verinnerlichen. Und ich glaube, dass das einfach so extrem wichtig ist, weil alles, was man so von Anfang an, so, ich sage es immer so, mit der Muttermilch aufgenommen hat, das bleibt ja irgendwo sitzen. Ne? Das nimmt man ja irgendwie ein Leben lang mit und dann fällt es einem irgendwann wieder ein. Ist so?
Ja, ja, ne? Also je früher man mit so Reflexionsphasen anfängt. Ja, und ja. Da denke ich natürlich auch noch einen Schritt weiter. Und es ist ja nicht nur das Gespräch, was Arzt, Ärztin mit Patient oder Patientin führt, sondern es ist natürlich auch die Kommunikation im Team, die wichtig ist. Ja, es arbeiten immer mehrere Bereiche zusammen, Medizin, mit Pflege, mit Logopädie, mit Hebammen und so weiter und so fort. Ja. Und auch die Kommunikation im Team ist ja extrem wichtig.
Ja.
Und auch diese Möglichkeiten, das zu üben, ist extrem wichtig.
Ja, ja. Wenn Physio erforderlich ist oder so, muss ich ganz klar sagen können, bitte so stelle ich mir das vor oder guck mal, da und da liegt die Beschwerde vor und was kann man da machen? Und dieses von oben herab, das hat es, glaube ich, ganz früher mal gegeben. Inzwischen sollte man allen auch in irgendeiner Form auf Augenhöhe begegnen und schauen, dass man in eine gute Kommunikation kommt. Und wir grinsen uns beide an, weil wir natürlich wissen, dass es das an der einen oder anderen Stelle auch immer noch gibt. Das ist einfach so, was aber nicht heißt, dass es ein Leben lang so bleiben muss. Und genau deshalb machen Sie es ja.
Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass die Studierenden, wenn sie irgendwann mal fertig sind und im Leben stehen, dass sie sich vielleicht an die eine oder andere Situation positiv zurückerinnern und sagen, ja, genau da, das kann ich jetzt gebrauchen, das wende ich jetzt an.
Ja, und vielleicht lernt man aber auch an der einen oder anderen Stelle innerlich tief durchzuatmen und die Augen zu schließen und zu denken, und das kann ja auch manchmal hilfreich sein. Ja, liebe Frau Borgmann, unsere Plauderei ist schon zu Ende. Ruckzuck ging das.
Ja, wie gesagt, wir hätten noch weiterreden können.
Vielen lieben Dank, dass Sie uns mal über STEPS aufgeklärt haben, das Studentische Trainingszentrum ärztlicher Praxis und Simulation für die Studierenden der UMG Göttingen. Sie haben es ja gesagt, es gibt es eben auch an anderen Unikliniken. Mir fällt jetzt gerade die Charité ein, da weiß ich auch, dass es also auch dort stattfindet. Wer Interesse hat, darf gerne eben auf ihrer Homepage einfach mal schnuppern, um es noch mal tiefer zu verstehen. Manchmal ist das so, dann hört man was und dann denkt man, hä, was, das möchte ich noch mal nachlesen. Das können Sie gerne tun, liebe Hörerinnen und Hörer, indem Sie einfach mal Steps eingeben und siehe da, Sie landen auf der Seite der Unimedizin Göttingen und können sich da informieren. Frau Bockmann, vielen lieben Dank. Hat mir viel Spaß gemacht und zwar vor allen Dingen hochinteressant.
Sehr gerne. Ich fand es auch super.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war mal wieder ein informativer Plauderbeitrag für Sie. Ich habe immer wieder mal auch solche Beiträge. Demnächst erwartet uns auch noch mal unser Sozial- und Gesundheitsminister Dr. Andreas Philippi. Und ich habe natürlich auch den Leiter der Pflegeschule aus Hahnmünden zu Gast. Also, falls Sie das interessiert, würde ich mich total freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinschalten zu Martinas Plauderstunde kurz und gut. Wenn Sie ansonsten gerne wissen möchten, was in Südniedersachsen so passiert, schauen Sie auf unserer Homepage stadtradio-göttingen.de. Wenn Sie täglich einfach nur auf dem Laufenden sein möchten, abonnieren Sie gerne unseren WhatsApp-Kanal. Und ansonsten, wir freuen uns immer, wenn Sie eingeschaltet haben auf der 107,1. Sie erreichen uns übrigens auch über DAB+ und natürlich den Livestream. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder reinhören. Bleiben Sie bis dahin gesund und bleiben Sie vor allen Dingen interessiert. Ich freue mich auf Sie. Ihre Martina Frigge-Filbier.